Viel ist passiert, seit wir uns im Rahmen der VfB-Viererkette zuletzt gehört haben. Die einzige Konstante, und das ist für eine Auszeit, die sich ein VfB-Podcast dann auch mal nimmt, wirklich ungewöhnlich in den letzten Jahren. Auf der Trainerposition gab es keinen Wechsel, auch nicht in diesem Sommer. Also nach einer längeren Sommerpause sind wir, der Brustring Talk, wieder zurück. Und mit neuem Format sind wir zurück, dazu gleich noch mehr. In der 108. Ausgabe des Brustring Talks begrüßen wir heute als Gast Benny Hofmann. Und aus dem Brustring Talk Team an meiner Seite heute dabei ist Sarah, an die ich das Wort dann auch gleich übergeben darf. Herzlich willkommen euch beiden.
Hallo.
Hi.
Ja, schön, Benny, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit uns über dein neues Buch zu sprechen. Aber bevor wir auf das Buch zu sprechen kommen, stell dich doch vielleicht mal bitte noch kurz vor für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen. Also, wer bist du? Was machst du? Wie ist deine Verbindung zum VfB? Und wo findet man dich im Internet?
Ja, hi, ich bin Benny Hofmann. Ich glaube, der ein oder andere Hörer wird mich vielleicht kennen. Ich bin, jetzt muss ich gerade rechnen, 37, noch 37. Schreibe für den Kicker über Sport, über Fußball, aber vor allem auch über sportpolitische Themen und auch über Hintergrundthemen. Ein bisschen Investigatives ist dabei. Mein Bezug zum VfB begann 2017, als ich angefangen habe, für den Kicker unter anderem über den VfB und die TSG Hoffenheim zu schreiben, jeweils aber oft nur vertretungsweise. Das habe ich dann 2 Jahre gemacht dann bin ich ja bei uns hausintern wieder in die Südwestredaktion nach Offenbach gewechselt, habe wieder stärker da über DFB und über Sportpolitik geschrieben, habe aber natürlich den VfB nicht aus den Augen verloren, habe auch die eine oder andere Geschichte dazu gemacht, eben die Datenaffäre, die sich dann im September 2020 bahnbrach. Und ja, das ist so mein grober Bezug zum VfB. Im Internet findet man mich auf den gängigen Plattformen Facebook, Twitter und natürlich bei kicker.de und neuerdings dann auch auf meiner Autorenseite beim Werkstattverlag oder als Autor beim Werkstattverlag, wo ich dankenswerterweise ein Buch über die Entwicklungen, ich sage jetzt mal, der letzten anderthalb Jahrzehnte beim VfB von der Meisterschaft 2007 bis heute ein Buch schreiben durfte. Der eine oder andere würde sagen, bis 2019 zumindest war es ein Niedergang. Und ja, das hat großen Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben, dieses Buch zu publizieren. Und ja, jetzt haben wir mal der Dinge, wie es so weitergeht. Es sind, glaube ich, spannende Zeiten. Nicht nur in Stuttgart, aber vor allem auch in Stuttgart.
Definitiv. Danke dir. Da hast du jetzt auch schon die perfekte Überleitung für mich geschaffen und ich muss gar nicht mehr nachdenken. Also genau, sehr über gut. dein eben dieses genannte Buch möchten wir heute hauptsächlich sprechen. Vorher werde ich nochmal kurz erzählen, was der Jens schon angedeutet hat. Wir haben unser Format umgestellt beim Brustring Talk und danach blicken wir noch kurz auf die aktuelle sportliche Situation, bevor wir dann, wie gesagt, zum Hauptthema der heutigen Folge kommen. Und wie jetzt schon mehrfach genannt, wir richten uns neu aus hier beim Brustring Talk zur neuen Saison und nach der verlängerten Saisonpause jetzt kommen wir zurück mit einem neuen Sendeformat. Ab sofort hört ihr uns nicht mehr 14-tägig, sondern monatlich. Und wir werden so ein bisschen weggehen nur von der klassischen Spielnachbetrachtung, sondern werden uns hauptsächlich trotzdem immer noch mit dem Sportlichen rund um den VfB beschäftigen, mit der sportlichen Entwicklung und auch mit anderen Themen rund um den VfB, je nachdem, was uns eben Spaß macht und was ihr auch euch gerne anhört. Genau, also wir sind sehr gespannt, was auf uns zukommt und wir hoffen, ihr auch.
Kommen wir gleich zu den harten Fakten, zum Saisonstart, den der VfB jetzt hinter sich hat. Wir befinden uns jetzt im Zeitpunkt der Aufnahme gerade im Auslaufen der aktuellen, der ersten Länderspielpause dieser Hinrunde. Der VfB hatte ja im Pokal relativ souverän in Berlin gewonnen, dann auch das erste Heimspiel überzeugend gewonnen, bevor es dann, ja, nennen wir es mal zwei Dämpfer oder zwei ernüchterndere Spiele gab. In Leipzig 1-0-4 und gegen Freiburg 1-2-3. Und nachdem so dieser erste kleine Block der Saison dann doch jetzt abgeschlossen ist, Benny, von dir mal vielleicht kurze Einschätzung zum Gesamteindruck. Wie hast du den VfB bisher erlebt bis zu dieser ersten Länderspielpause?
Ja, der Gesamteindruck, ich glaube, der wird sich jetzt in den nächsten 2-3 Spielen wird er sich weisen. Frankfurt ist, glaube ich, der nächste Gegner, Eintracht Frankfurt. Genau. Das ist ja auch eine Mannschaft, die sich noch finden muss. Die VfB-Mannschaft muss sich meines Erachtens eigentlich gar nicht finden oder müsste sich gar nicht finden, wenn sie nicht so viele Ausfälle hätte, verletzungsbedingt. Aber insofern ist die Situation natürlich ein bisschen vergleichbar, weil sie eben so viele Verletzte hat. Dieser Kantersieg natürlich gegen Fürth, ich glaube, der hat ein bisschen für ein bisschen zu viel Euphorie gesorgt. Leipzig war dann die kalte Dusche, Freiburg, ganz komischer Verlauf irgendwie. Also ich glaube sowieso, dass das auch nochmal eine ganz, ganz interessante Saison wird. Stichwort Quarantäne, Isolationen. Wir haben es bei Mainz 05 gesehen, vor dem Spiel gegen Leipzig, als plötzlich, ich glaube, 11 Spieler in Isolation waren und eigentlich keiner einen Pfifferling auf die gegeben hat. Die schlagen dann Leipzig 1-0. Und ich glaube, solche Situationen wird es jetzt auch vielleicht auch jetzt schon nach der Länderspielpause, wer weiß, vermehrt geben, dass Mannschaften gar nicht auf die Spieler zurückgreifen können, die sie eigentlich haben. Insofern, ich tue mich ganz, ganz schwer, ganz allgemein jetzt gar nicht betroffen auf den oder bezogen auf den VfB Stuttgart mit einer sportlichen Gesamteinschätzung momentan. Was ich sehe in Stuttgart sind stabile Verhältnisse in diesem Gesamtgefüge. Ich habe das Gefühl, dass sich Hitzlsperger und Vogt zusammengerauft haben. Das kann natürlich Gold wert sein, auch wenn es mal sportlich glänzlich wird. Matarazzo sowieso ein sehr, sehr besonnener Typ, der sich auch durch wenige Dinge aus der Ruhe bringen lässt, aber dann auch mal laut werden kann, wenn es gefordert ist. Und Sven Mislintat, ähnlich wie Matarazzo, meines Erachtens. Und das stimmt mich eigentlich bezogen auf den VfB recht positiv. So von der Kaderstärke insgesamt ist es halt so ein Kader, der extrem jung ist, der mit sehr, sehr viel Talent gesegnet ist. Das birgt immer gewisse Risiken. Aber insgesamt von der Qualität her denke ich, dass man mit dem Abstieg nicht allzu viel zu tun haben sollte. Wenn es schlecht läuft, klar, muss man wahrscheinlich zittern, aber es finden sich normalerweise 3-4 Teams, die hinter dem VfB landen dürften. Und wenn es sehr gut läuft, weiß man nicht. Also sowas kann ja auch Kräfte freisetzen, gerade bei so einer jungen Mannschaft. Aber nochmal, es ist echt ganz, ganz schwierig, da eine Prognose momentan zu stellen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
Ja, ganz ähnlich eigentlich. Und vor allem, wenn man sich jetzt die bisherigen Ligaspiele anguckt, hatte man mit, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber mit Fürth einen sehr, sehr schwachen Gegner und mit RB Leipzig einen sehr, sehr starken Gegner. Von daher finde ich, dass man aus den Spielen jetzt wirklich noch nicht so viel schlussfolgern kann. Ich denke auch, das Spiel jetzt, also das Spiel am Sonntag gegen Frankfurt wird relativ entscheidend werden, denn danach, also gegen Leverkusen, die sind so stark drauf momentan, da rechne ich jetzt zumindest sowieso nicht mit irgendwas. Ich bin sehr gespannt auf das, was wir am Sonntag sehen. Und mir geht das ähnlich. Ich finde es momentan wahnsinnig schwierig, irgendwas einzuschätzen, einfach auch durch die ganzen Ausfälle. Man kann einfach den Kader schwierig beurteilen, wenn die Hälfte davon sowieso nicht spielt. Ja, also es ist gerade noch schwierig und ich bin auch gespannt, wie sich jetzt diese junge Mannschaft mit der Situation umgehen wird, das erste Mal vor einem vollen Stadion oder fast vollen Stadion zu spielen. Darüber haben wir letzte Saison sehr oft gesprochen, ob das der jungen Mannschaft gut tut oder eher nicht so gut tut, dass das Stadion eben leer ist. Und ich bin auch tatsächlich sehr gespannt, ob man da ob man da irgendwas merkt, wie gerade auch sehr junge Spieler damit umgehen, mit dieser Umstellung.
Ja, was man natürlich auch nicht vergessen darf, wir haben jetzt die Ausfälle ja schon angesprochen gehabt, den Angala fehlt natürlich immer noch ein wahnsinnig wichtiger Spieler im zentralen Mittelfeld, der das Spiel schon verändern kann oder eben eine ganz andere, der Statik des Spiels eine ganz andere Wirkung verleiht. Und was mir jetzt auch so ein bisschen, wenn man die auf die Länderspielpause zurückblickt, wo ich ein bisschen sorgenvoll drauf schaue, ist auch die die aktuelle Belastung bei Wataru Endo, der quasi den ganzen Sommer durchgespielt hat, dann auch Olympia absolviert, quasi über die volle Distanz, jetzt auch wieder lange Reisen hatte und jetzt auch diese in der zurückliegenden Woche quasi nochmal Spiel absolviert hat über 90 Minuten. Also ich glaube, da wird auch irgendwann wahrscheinlich naturgemäß so eine kleine Delle mal in der Leistungskurve kommen, weil einfach, es kann ja fast gar nicht mehr sein, dass man da quasi mehr oder weniger Monate oder fast schon Jahre lang dann durchgehend spielt, auch durch den letzten Sommer, wo die Pause ja auch verschoben war so ein bisschen. Das wird sicher spannend, weil das natürlich ganz wichtige Spiele auch in dem Konstrukt sind. Und dann natürlich die Ausfälle gerade im Sturmzentrum, erst Sanko, dann Kalajdzic, fast dramatisch, wenn die quasi mit Ausnahme von Al-Ghadoui die einzigen beiden Mittelstürmer im Kader dann auch noch wegbrechen. Da bin ich vielleicht Einschätzung von dir. Glaubst du, dass Mislint hat das mit Marmoush und Fakir gut aufgefangen hat oder hättest du dir da andere Lösungen vielleicht gewünscht?
Schwer zu sagen. Also ich tue mich bei beiden schwer, denen eine Prognose jetzt auszustellen, wie sie in der Bundesliga funktionieren. Beide sehr talentiert, aber beide wahnsinnig jung. Also gerade Fakir noch extremer ja als Marmoush. Deswegen, Mislintat schaut natürlich, was gibt der Markt her und was hat er finanziell zur Verfügung. Und was kann er vielleicht auch, im Fußball gibt es einen schönen Begriff, was kann er vielleicht vorziehen mit Blick auf die nächste Saison. Also Dinge, die eigentlich erst für 2022 geplant gewesen wären, vielleicht in 2021 umsetzen. Budgets sozusagen einen Sommer früher freimachen. Das spielt dann natürlich auch die Einschätzung vom Finanzvorstand und vom Aufsichtsrat eine Rolle. Und ich denke, das war genau das. Ich glaube, es ist ein positives Zeichen, dass er es nicht mit einer Notlösung oder mit Notlösungen gestopft hat, diese Löcher, die Sanko und Kalajdzic jetzt hinterlassen haben. Also, dass er jetzt nicht irgendwie, ich möchte jetzt ehrlicherweise bei Transfermarkt gucken, wer gerade vertragslos ist und ein Stürmer mit Bundesliga-Erfahrung, dass er nicht solche Spieler geholt hat, sondern dass er Spieler geholt hat, von denen er scheinbar tendenziell überzeugt zu sein scheint, von denen er denkt, dass sie langfristig gute Bundesligaspieler sein können. Das stimmt mich schon positiv. Ich glaube, andere Sportdirektoren, andere Manager hätten vielleicht versucht, da irgendwie die altbekannte Karte irgendwie zu ziehen. Was weniger riskant ist, muss man fairerweise auch sagen.
Das ist richtig, ja. Ja, ich glaube, mit Fakir so ein schwieriges Abwägen, auch im berühmt-berüchtigten Umfeld, sage ich mal so, weil ich glaube, dass er schon Zeit brauchen wird. Und da die Euphorie auch gerade rund um die Verpflichtung vielleicht ein Tick zu groß war, was die sofortige sportliche Verstärkung angeht, weil ich glaube, da wird er einfach auch noch mit der Bundesliga erstmal sich an das Niveau gewöhnen müssen. Es kann natürlich auch ganz anders kommen. Aber ich glaube, da sollte sich auch jeder dem bewusst machen, dass man da die Zeit gewährt, auch wenn es jetzt natürlich im Moment eine schwierige Situation ist, weil du ja quasi jemand brauchst, der da vorne auch sofort eigentlich weiterhelfen kann. Aber da ist wahrscheinlich Omar Marmoush dann eher der, der ja auch in der zweiten Liga schon gezeigt hat, dass er da durchaus Potenzial hat, zumindest auch das Niveau von einem Al-Ghadoui auf den Platz zu bringen.
Ja, ich glaube, man sieht es halt ganz extrem bei solchen Spielern, wenn ich da nochmal reingrätschen darf, Jens. Nicolas Gonzalez ist doch genau so ein Beispiel. Gekommen mit, da hat er eine riesen Euphorie ausgelöst, auch weil er so menschlich ein total super Junge ist, also war, wollte ich gerade sagen, also ich gehe davon aus, dass es nach wie vor ist. Das werde ich nicht vergessen, wie der im Trainingslager in, ich glaube, das war in Grassau, da hat er da gab es so einen Mannschaftsabend mit Fans und Mannschaft und da hat er mit den kleinen Buben da gekickt und das, also die hatten eine Freude und man sah ja auch, was er kann, aber er hat einfach in dieser Truppe, das war, glaube ich, das große Problem, die Spieler, die eigentlich als Stützen eingeplant waren in dieser Mannschaft, Bartstuber, Kast, die überlegen, die Davi, die hatten alle mit sich selbst zu kämpfen und deswegen konnten sich damals auch die talentierten Spieler nicht so entfalten. Wenn im Umkehrschluss, wenn jetzt die Stützen einigermaßen stabil sind, einigermaßen funktionieren, tun sich, glaube ich, auch die Jungen, die neu dazukommen, mit viel Potenzial, wesentlich leichter zu funktionieren. Und dann auch Fakir, der wird letztlich an Toren gemessen, der soll Tore schießen, die brauchen auch Tore. Dann tun die sich auch wesentlich leichter, einfach ihr Potenzial auch abzurufen.
Ja, und es ist natürlich auch in Kombination mit dem Trainerteam, die auch da ganz konsequent den jungen Spielern eben die Chancen geben und auch da wirklich an den Jungen auch festhalten, auch wenn dann vielleicht mal die Leistung. Bestes Beispiel ist vielleicht Matteo Klimowitz, der ja auch immer wieder kritisch betrachtet wurde während seiner Zeit. Aber Matarazzo hält einfach auch an ihm fest, glaubt an ihn und es gibt ihm halt auch weiter seine Einsatzzeiten. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Wird auch in dieser Saison vielleicht noch wichtiger, dass auch das Mannschaftsgefüge und dass das intern passt, weil wenn man, wie gesagt, jetzt auch auf die nächsten Aufgaben nach der Länderspielpause blickt, Auswärtsspiel in Frankfurt, Sarah hat es vorher schon angesprochen, dann kommt Leverkusen, dann geht es auch nach Bochum, unangenehmes Spiel, dann kommt Hoffenheim nach Stuttgart, das sind jetzt die nächsten 4 Aufgaben, bevor dann die nächste Länderspielpause ansteht. Dann kann es natürlich auch punktemäßig eher mau aussehen. Und ich glaube, dann wird es noch wichtiger sein, dass alle die Ruhe bewahren und ja, vielleicht auch einfach den Blick so ein bisschen nach vorne richten, dass dann auch im Herbst Spiele kommen, wo du auf jeden Fall auch punkten kannst und musst dann vielleicht auch. Und dass man vielleicht sich vielleicht auch daran gewöhnen muss, dass es im zweiten Jahr schwieriger wird, weil der Kader vielleicht auch nicht unbedingt besser geworden ist. Du hattest González angesprochen, der natürlich als Komponente auch der Mannschaft, wenn er fit war in der letzten Saison, dann dieses Jahr auch abgeht. Sarah, wie schätzt du das ein? Du hattest vorher auch schon die nächsten Aufgaben so ein bisschen mal angedeutet.
Ja, ganz ähnlich.
Punkte sind da so deiner Meinung nach drin und glaubst du, dass es auch ruhig bleibt, wenn der VfB vielleicht sogar mal auf dem Abstiegsplatz abrutschen sollte in dieser Phase?
Das sind die Fragen oder die Antworten, die einem dann hinterher immer vorgehalten werden, wenn man so konkret wird mit Punkten. Also einer gegen Frankfurt, vielleicht einer gegen Hoffenheim und 3 gegen Bochum, also 4 oder 5. Das Thema, das ist, ob es ruhig bleibt oder nicht. Ich denke, es ist so, dass man sich beim VfB durchaus, das war auch letzte Saison schon so, gesagt, ja, wir bleiben alle ruhig und wir geben der Mannschaft Zeit, aber in der Umsetzung ist es dann oft schwierig und ich habe noch so den Eindruck, dass die Erwartungen etwas zu hoch sind. Also das, ganz viele sagen so, ja, das zweite Jahr ist schwieriger und alles, aber die letzte Saison war so überraschend gut, dass ich befürchte, dass die Erwartungen etwas zu hoch sind noch. Deswegen hatte ich das auch vorhin angesprochen. Ich bin gespannt, wie sich das dann auch mit Zuschauern im Stadion entwickelt und wie dann eben die Mannschaft darauf reagiert, wenn die Erwartungen vielleicht wirklich einfach zu hoch waren. Ich denke aber auch, dass es diese Saison sehr schwierig wird, abzusteigen. Du hast so viele Abstiegskandidaten dieses Jahr in der Liga, dass ich mir gar nicht so große Sorgen mache. Also ich gehe von so einem Platz 13, 14 am Ende aus und das ist dann auch in Ordnung. Ja. Aber ich denke, mit Bochum, mit Fürth, mit gut, Mainz und Köln, glaube ich, waren jetzt beide überraschend relativ gut, aber im Saisonstart, aber trotzdem hast du so viele, ich will jetzt nicht schwache Mannschaften sagen, aber halt einfach auch Abstiegskandidaten. Das, was die Hertha treibt zum Beispiel, die werden sicherlich auch irgendwie unten mit reinrutschen. Deswegen bin ich noch relativ entspannt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wie es bei dir ist, Jens.
Ja, wie gesagt, ich glaube, die Phase jetzt so im frühen Herbst, die wird sicher punktemäßig schwierig werden. Kann natürlich auch anders kommen. Ich hoffe es schwer, aber ich realistisch betrachtet werden wir diese Regelmäßigkeit, was so das Punkten angeht, der letzten Saison, wo sie eigentlich ja, bis zu dem Bielefeld-Spiel eigentlich also keinen wirklichen Aussetzer gab, wo man wirklich sagen musste, jetzt ging wirklich gar nichts. Es wird vielleicht diese Saison ein bisschen anders laufen, aber ich sehe es ähnlich wie du. Die Mannschaft wird am Ende sich fangen und wird auch nie wirklich in Abstiegsgefahr geraten. Davon gehe ich eigentlich schwer aus, weil dafür hat die Mannschaft viel zu viel Potenzial und das ist jetzt kein Spruch, den man dann öfters hört von Mannschaften, die dann am Ende unten drin stehen, sondern ich glaube, das ist auch einfach objektiv betrachtet. Durchaus kann man zu dem Schluss kommen. Was natürlich immer schwierig ist, hat man jetzt auch vor dieser Saison wieder wahrgenommen, was mich dann immer etwas ärgert, sage ich mal so, auch oft von, sage ich mal, überregionaleren Medien oder auch von Lokalen, dass immer so dieser nächste Schritt quasi erwartet wird, so zumindest unterschwellig. Also letztes Jahr war es Platz 9, also dann könnte man doch dann den Blick zumindest mal wieder bei Platz 9 belassen oder auch nach oben richten. Und ich glaube, da muss man einfach realistisch sein. Das ist zwar nach unten, wie du richtig gesagt hast, wird sicher Mannschaften geben, die da weiter unten platziert sein werden und die es noch schwerer haben werden. Aber du musst halt auch realistisch betrachten, dass auch letzte Saison einige Mannschaften gab, die dann am Ende vielleicht hinter uns gelandet sind, die aber durchaus mehr Potenzial nochmal mitbringen als der VfB aktuell schon. Denkt da gerade zum Beispiel jetzt auch an die Gladbacher, die letztes Jahr dann auch den internationalen Wettbewerb verpasst haben, die jetzt auch nach dem Bayern-Spiel nicht gut gestartet sind, aber da sicher sich rausarbeiten werden. Oder auch Hoffenheim, auch wenn das gerade nicht die Mannschaft ist, wo ich mir das wünschen würde, dass die wieder mehr oben anklopfen, aber befürchten muss man es nach dem Saisonstart. Und dass sich der VfB hoffentlich dann zum Ende der Saison, wenn die Saison in normalen Bahnen zu Ende geht, dann, so wie du es gerade gesagt hast, irgendwo im Mittelfeld einpendeln. Und ich glaube, dann kann jeder mit diesem zweiten Jahr zufrieden sein, weil wir haben ja alle auch schon in jüngerer Vergangenheit erlebt, wie so ein zweites Jahr dann auch laufen kann. Und ich glaube, die Punktzahl von 2019, die sollte machbar sein. Jetzt noch ein Punkt, den ich auch gerade ein bisschen, da vielleicht auch eure Einschätzung noch, weil mir das in diesem Jahr, zumindest mir persönlich, besonders nochmal ins Auge gefallen ist. Also dieses Thema, jetzt wäre es gerade die erste Länderspielpause hinter uns. Viele Mannschaften haben ja gerade auch auf den berühmt-berüchtigten Deadline-Day nochmal ihre Kader doch deutlich verändert. Das kann dem VfB dieses Jahr auch zugute, nach den relativ späten Ausfällen von Spielern im August, dass man da nochmal reagieren konnte. Eine grundsätzliche Einschätzung, Benni, du beschäftigst dich ja auch viel mit vereinspolitischen Themen. Wie siehst du das gerade auch mit der Transferperiode, die ja weit dieses Jahr, vor allem auch in der zweiten Liga, weit in die Saison hineingeragt ist, weil viele Mannschaften ja jetzt nach dieser ersten Länderspielpause eigentlich fast schon mit grundverschiedenen Mannschaften in die richtige Saison starten, in Anführungszeichen.
Ja, also es gab ja auch schon Zeiten, da war es anders. Ich kenne es ehrlich gesagt gar nicht mehr anders. Also natürlich habe ich Zeiten erlebt, in denen es anders war, also in denen man quasi mit dem Kader, mit dem Saisonstart sozusagen komplett haben musste. England hat es ja mal vor 2-3 Jahren versucht, mit einem sozusagen Gentleman's Agreement, die Transferperiode, glaube ich, damals zum 11.8., das war der Saisonstart in der Premier League, dann zu beenden. Sie haben dann relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich so national natürlich eine nette Sache ist, aber international natürlich einen Wettbewerbsnachteil bedeutet. Selbst für die englischen Clubs, da sprechen wir ja wirklich von Vereinen, die das Doppelte, das Dreifache an Medieneinnahmen haben, an die Bundesligisten teilweise. Ja, es wäre einerseits schön, andererseits, mich bewegt es nicht, ehrlich gesagt. Also wir haben sowieso eine Wettbewerbsverzerrung, das muss man sagen, weil wir haben klare Ausnahmen von 50+1, also jetzt auf den deutschen Markt bezogen. Insofern ist für mich da sowieso keine Wettbewerbsgleichheit gegeben, und wenn halt RB Leipzig am 29. August merkt, oh, der Kader passt so noch nicht, dann greifen sie halt nochmal in die Tasche. Aber das würden sie halt am 29.07. auch tun. So haben sie halt die Möglichkeit, nach zwei Spieltagen nochmal was zu korrigieren. Ja, bewegt mich nicht. Ich kann aber Leute verstehen, die es bewegt.
Ja, wie gesagt, es ist nicht so, dass es mich wahnsinnig, es ist ja fast schon, wie du gesagt hast, man kennt es fast gar nichts anders. Nur in diesem Jahr ist es mir irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht durch die Corona-Auszeit, ich weiß nicht, warum es mir mehr ins Blickfeld geraten ist, dass halt einfach teilweise schon kurios ist dann manchmal, wie du es auch betrachtest. Fürth hat ja auch nochmal einige Spieler zugekauft, ja. oder auch Frankfurt, die ihren Kader auch nochmal nicht grundlegend verändert hatten. Deswegen ist es mir einfach, das ist eine kurze Frage nach der Einschätzung.
Also
einfach dieses Jahr irgendwie, es gab ja auch diese schöne Grafik, die dann mal durchs Netz gegeistert ist, wo quasi die Verteilung der Transferabschlüsse sozusagen dargelegt war. Und quasi zu Beginn der Transferperiode, der erste große Block, und dann hat sich die Kurve lang so quasi unterm Radar bewegt, und dann am letzten Transfertag dann die Eskalation sozusagen wieder. Mit vielen Verpflichtungen, aber gut, das war in den letzten Jahren anders. Nicht anders, das war ähnlich, als es dann früher noch die berühmt-berüchtigte offizielle Transferliste der DFL dann mittags gab. Von daher ist es, glaube ich, eine Entwicklung, die jetzt auch nicht wahnsinnig neu ist.
Ja, ich glaube, es war dieses Jahr nochmal ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, auch das, was dir so extrem aufgefallen ist. Also wenn du dich mit Sportdirektoren oder mit Managern oder mit Sportvorständen unterhalten hast im Juli und bis, sagen wir mal, bis Mitte August, dann haben die dir im Prinzip unisono das eine gesagt, der Markt schläft total, der ist wahnsinnig träge, auch Spielerberater haben es beklagt. Und alle waren sich aber einig, es muss nur einmal irgendwie losgehen. Und dann knallt halt. Das war in den Jahren davor auch so, aber da bin ich natürlich bei dir nicht so geballt, dass es dann am Schluss nochmal richtig geknallt hat. Letztes Jahr, und das war Corona-bedingt. Letztes Jahr hat man das durch diesen extrem langen Transfermarkt im Sommer, ich glaube, wie lange ging er? Bis 5. Oktober, glaube ich. Corona-bedingt.
Bis Oktober, ja.
Bis Oktober. Dadurch hat man das gar nicht so wahrgenommen irgendwie. Also, irgendwie so Deadline Day, irgendwie nach dem Tag der Deutschen Einheit, das kriegt man gar nicht mehr so mit. Ne, man ist irgendwie so auf 31.8. oder 1.9. fixiert. Also zumindest geht es mir so als Journalist. Und dadurch hat man das irgendwie anders geregelt. Die Situation war ja noch neuer als dieses Jahr. Dieses Jahr kannten die Manager schon ihr Budget etwas besser, konnten es vielleicht besser einschätzen. Und die rechnen dann natürlich rum, ja, was kostet mich jetzt mehr? Der 3-Millionen-Stürmer? Oder im Zweifelsfall vielleicht der Abstieg oder die schlechteren Tabellenplätze am Ende in der TV-Geldtabelle. Ne? Also ja, und da scheint es, glaube ich, am Ende nochmal den einen oder anderen gepackt zu haben. Offenbar. Und man muss ja auch warten auf Geld. Also es ist ja meistens so, dass das Geld, es fließt ja von oben nach unten. Es ist ja wie Wasser. Also da kauft dann Real den von dem französischen Top-6-Club, dann bedient sich ein französischer Top-6-Club vielleicht bei einem italienischen Mittelklasseverein, und dann bedient sich der italienische Mittelklasseverein bei einem deutschen Abstiegskandidaten, und der deutsche Abstiegskandidat geht zu einem, tschechischen Mittelklasseverein wieder. Also es ist ja dann so ein Domino-Effekt, der eintritt.
Und der VfB hat in dem Fall in dieser Saison ja dann auch noch von so einem Domino-Effekt profitiert, quasi, weil Omar Marmoush hätte man wahrscheinlich auch sonst nicht bekommen. Nachdem Wolfsburg ja dann Waldschmidt aus Lissabon verpflichtet hat, hätten sie ihn wahrscheinlich sonst nicht abgegeben. Und das ging ja dann auch so, wie man es dem Vernehmen nach in der Presse erfahren hat, ja auch mehr oder weniger sehr kurzfristig dann, nachdem sich die Chance aufgetan hat, hat er dann gleich zugeschlagen. Das hat sich dann fast so angehört, als ob das innerhalb von 1, 2 Stunden quasi dann fix gemacht wurde. Kontakt wird sicher schon vorher da gewesen sein. Und auch der VfB hat von diesem Domino-Effekt profitiert, weil das gerade schon das berühmt-berüchtigte Geld, das Kapital angesprochen. Das ist eine wunderbare Überleitung zu deinem Buch, das in den nächsten Tagen dann in den Buchhandlungen und Online-Shops erhältlich sein wird. Kapital oder Kurve, der Titel. Und da mal Einstiegsfrage an dich. Du bist ja seit 2014 beim Kicker tätig und hast ja vorher schon berichtet gehabt, dass du so seit dem Jahr 2017 dich intensiver dann auch in Richtung VfB bewegt hast, was so die Berichterstattung geht. Dann die Frage an dich, wann ist denn der Entschluss gefallen, dieses Buch über den VfB und die Geschichte und die Geschehnisse, die im Buch behandelt werden, zu schreiben?
Ich kann euch nicht mehr den genauen Moment und den genauen Tag sagen, aber es müsste irgendwann Ende Januar, Anfang Februar gewesen sein. Also diesen Jahres, als sich dieser Machtkampf irgendwie, der ja zu Silvester sozusagen komplett eskaliert ist mit dem offenen Brief von Thomas Hitzlsperger und der Replik von Klaus Vogt. Und dieser Machtkampf hat sich ja über Wochen danach auch noch hingezogen. Also dieser Burgfrieden, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, den es da vor dem Leipzig-Spiel gab, das war ja wirklich nur ein Bildchen für die Medien und für die Fans auch, aber das hat ja keiner wirklich abgenommen, dass das jetzt irgendwie ein großer Friedensschluss ist. Und da kam mir dann zum ersten Mal irgendwie die Idee, ist eigentlich irre, was sich jetzt hier gerade abspielt, weil wir sprechen von einem Aufsteiger, der sehr bewegte letzte Jahre hatte, der eigentlich eine gute bis sehr gute Saison spielt und der, wo aber im Hintergrund so viele Dinge offenbar im Argen liegen, im sportpolitischen Bereich, in der Vereinspolitik, in dem Verhältnis zwischen Kapitalgesellschaft und e.V., in dem Verhältnis zwischen den handelnden Personen, in der Art und Weise, wie man diese Ausgliederung durchgebracht hat, offene Wunden aus der Ära Dietrich, vielleicht auch noch sogar aus der Ära Meuser, oder Ära Meuser und Ära Dietrich ist ja eigentlich falsch. Es waren ja eigentlich, wenn man jetzt die Gesamtgeschichte dieses Vereins betrachtet, jeweils kurze Intermezzi. Und eigentlich habe ich mir gedacht, das ist eigentlich so irgendwie so eine Zustandsbeschreibung von einem großen Verein, der irgendwie sich gerade selbst zerfleischt, obwohl es sportlich gut läuft. Also da war eigentlich da ist so viel Stoff da, ein Buch zu machen. Und dann war eben, ich meine, ich darf jetzt für mich behaupten, relativ viel zu dieser Datenaffäre zu wissen. Und schon allein da war mir schon klar, okay, da kannst du so viele Hintergründe schildern, dass das schon einige Seiten trägt. Dann die Sache mit Quatrex 2.0 und Dietrich, also diese Geschichte, die dann im April 2019, was glaube ich, hochkam. Auch da kannte ich ja oder kenne ich sehr viele Hintergründe. Auch da war mir dann relativ schnell klar, okay, da hast du sehr, sehr viel Stoff. So, und jetzt gucken wir einfach mal, wo fing denn diese Entwicklung an, dass der VfB eben diese Probleme hatte, bis hin zum zweiten Abstieg binnen weniger Jahre. Und dann landet man, finde ich, sehr, sehr schnell bei der Meisterschaft 2007, die ja eine riesengroße Überraschung war. Und dann sieht man irgendwie so peu à peu einen Niedergang. Und dann habe ich mal überlegt, skizziert, wie könnte sowas aussehen. Habe dann 1, 2 Verlage angeschrieben und dann ging es relativ schnell. Und der Werkstattverlag hat gesagt, ja, wir haben Lust darauf, das klingt spannend, das machen wir. Ja, also Ende Januar, Anfang Februar, sowas um den Dreh rum.
Genau, dann da vielleicht gleich mal so eine Anschlussfrage. Du hast ja, bist ja offiziell seit 2014 beim Kicker. Das heißt, wie du gerade gesagt hattest, auch seit 2007 hast du ja auch die quasi Entwicklung beleuchtet. Sicher jetzt die ersten Phasen ja nicht so intensiv, aber dann, sag mal so ab der Ära Dietrich dann später, bist du ja da richtig aktiv eingestiegen. Wie hast du dir gerade auch so die Informationen, wie bist du an die rangekommen? Mal so formuliert, jetzt auch gerade von dieser Phase sagen wir mal, die in der Zeit lag, bevor du dann dich auch intensiv in deiner Tätigkeit als Sportreporter mit dem VfB dich beschäftigt hast?
Naja, also es gibt eine wunderbare Sache, die heißt Internet. Da findet man viel drin. Das ist jetzt natürlich nicht eins zu eins als Quelle zu verwenden. Wobei, kommt natürlich immer darauf an, was man jetzt verwendet als Quelle. Ist auch klar. Und natürlich habe ich sehr, sehr viel mit Zeitzeugen, speziell mit Journalistenkollegen gesprochen. Allen voran George Moisidis, mein Kollege vom Kicker, der irgendwie, glaube ich, gefühlt seit 1893 den VfB bearbeitet für uns, der halt einfach ein wahnsinnig breit gefächertes und in die Tiefe gehendes historisches Wissen über den VfB hat. Und so versucht man dann, sich so ein Bild zu zeichnen. So, das hat was von Puzzeln. So kommt man dann eigentlich auch mal so zu einer Geschichte. Ey, wie lief das denn eigentlich mit diesem Stadionnamen, mit der Mercedes-Benz Arena? Und dann landet man halt irgendwann in den 90er Jahren, wo es dann eigentlich wahnsinnig früh ein Naming Right gab. Also in den 90ern hat, glaube ich, in ganz Deutschland noch kein Verein nach einem Naming Right irgendwie gekräht. Das gab es ja schon mit einer relativ in Stuttgart dann mit einer relativ interessanten Konstruktion für den Umbau für die Leichtathletik-WM. Floss Geld und dafür gab es dann ein Naming Right. Und das wurde dann, nagelt mich jetzt nicht aufs Jahr fest, Ende der 2000er Jahre eben sozusagen dann nochmal modifiziert mit dem Umbau in ein reines Fußballstadion. Und dafür hat man halt das Naming Right auf 30 Jahre festgeschrieben. Und dafür gab es einen Zuschuss. Einen sehr, sehr hohen Zuschuss, tatsächlich eine sehr, sehr hohe Einmalzahlung. Nur wenn man das Ganze auf 30 Jahre gegenrechnet, ist es im Quervergleich extrem wenig. Also da kriegt Mainz 05 heute das Dreifache vom VfB und da reden wir von ganz anderen Dimensionen. Oder Greuther Fürth kriegt nur ein bisschen weniger als der VfB. Und ich glaube, diese beiden Vereine kann man nicht vergleichen. Weder von der sportlichen Qualität her, noch von der Strahlkraft her, noch von der Attraktivität für Fans und Sponsoren. Und ich glaube auch nicht mal, dass die handelnden Personen damals in den 2000er Jahren das irgendwie da was schlecht gemacht haben. Man braucht ja einfach das Geld für den Umbau in ein reines Fußballstadion. Nur vielleicht hat man nicht diesen Zeithorizont gesehen und erkannt, dass diese Naming Rights mal wirklich wesentlich mehr Geld einbringen würden, als sie es zum damaligen Zeitpunkt taten. Und da muss man jetzt unterscheiden. Ich weiß, der Name Hoeneß ist jetzt in Stuttgart auch nicht so gerne gehört vielleicht, aber ich glaube, Uli Hoeneß hätte diese Denke nach vorne gehabt, um zu sehen, Naming Right auf diese Zeit so gering, das, glaube ich, ist auf lange Sicht betrachtet, ist es ein finanzieller Nachteil für uns. Das würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und das ist halt einfach so nach und nach entwickelt sich dann so ein Gesamtbild. Und ich habe eben einfach das Gefühl, dass da halt oft kein gutes Management am Werk war.
Ich glaube, auf die Geschichte bezogen kann man das definitiv bejahen, weil das war natürlich auch gerade in der Phase, als der VfB ja eigentlich sportlich sehr erfolgreich war und wo vielleicht in anderen Sphären auch hätte sich das zumindest mal ausmalen können. Wie du gesagt hast, Uli Hoeneß hätte das sicher so nicht unterschrieben. Vor allem diese Zeitdauer im Fußball ist ja völliger Wahnsinn. Aber das ist natürlich auch ein Thema, das du in deinem Buch auch relativ intensiv auch beleuchtest, diese Abhängigkeit natürlich mit dem Nachbar in der Mercedesstraße. Da spielt natürlich die Geschichte auch mit rein. Das hat mit der Stadt in den 90ern angefangen, als es Gottlieb-Daimler-Stadion wurde und hat dann quasi seinen Höhepunkt gefunden in dieser Geschichte. Das ist ja schön, die Summe dann gerundet schön aufgeschlüsselt in deinem Buch. Und das ist natürlich ein Betrag, wenn man das mit anderen Bundesligisten oder auch international vergleicht. Das ist natürlich heute ein wahnsinniger Wettbewerbsnachteil, weil du da quasi die Sache für viel zu wenig Geld verkauft hast. Gerade vielleicht auch vor dem Hintergrund in deinem Buch, sagen wir, es sind jetzt direkte Stimmen aus Verein oder AG oder auch dem direkten VfB-Umfeld eher weniger. Hast du da, wenn du sagst, das ist jetzt auch die wirkliche, der Entschluss, das Buch zu schreiben, ist ja auch jetzt in diesem Jahr erst gefallen. Gab es da auch Gespräche mit Vertretern des Vereins, der AG, zu den verschiedenen Themen? Oder hast du das für dich ganz rausgehalten oder bewusst entschieden, in die Richtung nicht zu gehen?
Es gibt Tagesgeschäft zu nahezu jedem Thema und zu nahezu jeder Entscheidung, ganz unabhängig vom VfB. So viele Stimmen, so viele Aussagen, so viele Spins, würde ich jetzt mal sagen, so PR-mäßig, zu nochmal nahezu allem, was in einem Verein passiert, dass ich für mich gesagt habe, nein, außer wir müssen bei bestimmten Dingen konfrontieren, und das war nur in seltensten Fällen gegeben jetzt, hole ich keine Stimme zum schlicht und ergreifend deswegen, weil es eben immer wieder Spins gibt. Das ist gar nicht mal auf den VfB bezogen, aber man versucht dann Dinge so hinzudrehen und sowas läuft sich dann einfach auch irgendwann tot. Und ich sehe das mehr, ich sehe dieses Buch mehr eigentlich als Zeugnis einer Zeit oder als Zeitzeugnis dieser 15 Jahre. Ich gebe eigentlich nur wieder das, was in diesen 15 Jahren oder 14 Jahren sind sie genau, wenn man von 2007 ausgeht, was in diesen 14 Jahren passiert ist. Das ist eigentlich die Idee. Und ich finde, da braucht man auch gar keine Einschätzung aus heutiger Sicht, weil eine Meinung dazu kann ich mir selbst bilden. Die muss auch nicht jeder teilen, aber ich finde, da wo es juristisch nicht nötig gewesen ist, habe ich das nicht gemacht. Nein.
Nee, ich glaube, da muss man ganz klar sagen, das ist dir wirklich gut gelungen, weil als Person, die ja sich sowohl jetzt im Rahmen dieses Podcasts oder auch dann privat natürlich mit den ganzen Dingen auch beschäftigt hat, ist ja wirklich, ich sage mal, sehr gelungener Rundumschlag von diesen ganzen Vorkommnissen, die es halt gab und die man dann ja auch, es ist ja so viel passiert beim VfB teilweise, dass man das ja dann auch vielleicht gar nicht mehr so im Kopf hat. Und das heißt, das muss man wirklich sagen, also das Buch fasst ja diese ganze Entwicklung, angefangen, wie gesagt, wie du es gesagt hast, von der Meisterschaft 2007 und dann natürlich vor allem intensiver noch die letzten zurückliegenden Jahre, wirklich, wirklich sehr gelungen zusammen und bietet da einfach diesen Gesamtüberblick, den vielleicht auch viele, die sich jetzt mit dem VfB nicht so intensiv beschäftigen, in dem Tagesgeschäft auch gar nicht mehr haben.
Ich hatte den ja auch nicht und mich haben ja auch Dinge, ich sag mal so, den VfB verfolge ich persönlich, glaube ich, intensiver. Ich würde jetzt mal einfach sagen, seit ich beim Kicker bin, Ende 2014, so dann nochmal ein Stückchen intensiver seit 2017. Aber manche Dinge, also gerade diese Nummer, wie man Mäuse ins Amt gehievt hat, das war ja für mich, also das ist für mich heute noch unbegreiflich, wie das passieren konnte, wie da Rechtsanwälte Einschätzungen abgegeben haben, wie man die DFL irgendwie da vorgeschoben hat. Ja, die würde dem VfB die Lizenz entziehen, wenn der zwei Kandidaten aufstellen würde. Also solche Aussagen sind ja gefallen. Also irre, ja. Also die DFL hätte das natürlich nicht getan. Völliger Blödsinn. Aber dass das auch, ja, es ist mir unbegreiflich. Es ist irre. Ja, also diese Geschichte, die war für mich der absolute Wahnsinn. Und die kannte ich bis zum damaligen Recherchezeitpunkt eben nicht. Ja.
An dem Punkt wollte ich jetzt gerade ansetzen, weil es für mich auch sehr, sehr spannend zu lesen war, als jemand, der nicht aus Stuttgart kommt und diese ganze Entwicklung nicht mitbekommen hat. Und ich war bei der Meisterschaft 2007, war ich 8. Also habe ich das alles nicht so intensiv mitbekommen und befasst mich vielleicht intensiver mit dem VfB, auch gerade mit der Vereinspolitik, wahrscheinlich ungefähr auch so seit 2014, 15 intensiver. Und da war es für mich auch als Leserin einfach sehr, sehr spannend, das so ein bisschen einmal kompakt aufbereitet zu sehen, was denn eigentlich dahin geführt hat, wie ich den VfB kennengelernt habe und wie ich ihn auch nie anders kannte. Und deswegen finde ich, ich weiß nicht, was du selber als Autor darüber denkst, Benny, es ist fast so als Nachschlagewerk zu sehen von eben einer sehr, sehr, ja, du hast selber gesagt, viele bezeichnen uns als Niedergang und das ist ja auch nicht ganz so unrecht. Und ich denke, das ist was irgendwie so ja sehr, sehr spannend ist, dass es eben, wie gesagt, auch so als Nachschlagewerk dienen kann für Leute, die vieles einfach nicht so mitbekommen haben oder die in dem, was allem passiert ist, vieles auch einfach wieder vergessen haben.
Ja, man vergisst ja tatsächlich manche Sachen. Also auch das ging mir ja so. Ich habe zum Beispiel im Nachgang die Pressekonferenz, wie sich Michael Reschke vorgestellt hat, die habe ich dann festgestellt bei der Recherche fürs Buch. Stimmt, die habe ich völlig vergessen, wie das lief. Das war ja eigentlich auch Wahnsinn, dass Michael Reschke da reingeht in diesen Raum. Ich war selbst da, geht rein in diesen Raum, im Bauch der Mercedes-Benz-Arena im PK-Raum. Ich glaube, Tobias Herbert, der Pressesprecher vom VfB, und Wolfgang Niedrig saßen da und Michael Reschke fängt erst mal 5 Minuten an, über den FC Bayern zu erzählen. Und das war so surreal, weil selbst, also ich hatte mit dem VfB Stuttgart nie irgendwie viel zu tun, ich komme auch nicht aus Schwaben, aber ich war zu dem Zeitpunkt war ich ein paar Wochen für den VfB mit zuständig. Und gut, wenn man natürlich jetzt wie ich ein Kind der Bundesliga ist, dann bekommt man auch mit, dass jetzt in Stuttgart nicht nur Sympathien für den FC Bayern herrschen. Und dann geht er da rein und erzählt 5 Minuten vom großartigen FC Bayern. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, gut. Ja, witzig. Also wenn man sich, ich habe mir echt den Spaß gemacht, mir diese PK nochmal anzugucken. Und das ist Weltklasse eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also ich weiß es mittlerweile schon, was er sich dabei gedacht hat, weil ich habe es auch in dem Buch beschrieben. Ich glaube, er fand das so eine schöne Herleitung von seinem, weil dann damals mit der Meisterschaft des VfB in Leverkusen und da war der Dr. Michael Gerlinger, wer ihn nicht kennt, Justiziar des FC Bayern und der aber eigentlich VfB Stuttgart-Fan ist und der sei damals, der habe ihm immer erzählt in München, dass er in Leverkusen der erste Stuttgarter gewesen sei, der über den Zaun geklettert sei, nicht über den Baum. Und ich glaube, das hat er sich schon so irgendwie gedacht, das verbindet halt jetzt seine Geschichte, also Leverkusen, im FC Bayern und so und jetzt Stuttgart, das verbindet das alles so ein bisschen. Ich glaube, das war der Gedanke dahinter. Das Problem war halt irgendwie 98% der Rede drehten sich halt trotzdem um den FC Bayern und ich glaube, das war halt taktisch jetzt suboptimal.
Ich glaube, es war auch so ein bisschen der Geist dieser Tage damals, nachdem er der Schindelmeiser quasi vor die Tür gesetzt hatte, dann war das ja schon so ein bisschen auch Dietrichs Steckenpferd, dass man eben vom FC Bayern einen dort vermeintlich wichtigen Mann losgeeist hat, der jetzt zum VfB kommt. Das war ja damals diese generelle Stimmungslage sozusagen.
Naja, Reschke eilte ja dieser Ruf auch voraus. Also ich glaube, da hat auch Wolfgang Dietrich jetzt nicht mal so viel verkehrt gemacht. Schindelmeiser abzusägen war natürlich in der Art und Weise schon insgesamt sehr schäbig, fand ich persönlich. Vor allem auch mit den Argumenten, er habe nicht mehr auf junge Spieler gesetzt, weil er Zieler geholt und dann eben mit Bartstuber sehr, sehr weit gewesen sei. Also Bartstuber hat man dann ja trotzdem geholt und Reschke hat dann noch Andi Beck und Dennis Aogo geholt. Also es gab ja keine stichhaltigen Argumente kontra Schindelmeiser, meines Erachtens. Dass man jetzt aber sagt, also ich glaube, man hätte sich einfach hinstellen müssen und sagen müssen, passt mal auf, wir haben die Möglichkeit, mit Michael Reschke einen sehr großen Namen in der Branche zu bekommen. Das wäre, glaube ich, ehrlicher gewesen. Nur das wollte halt auch keiner so sagen, um halt irgendwie, man wollte halt irgendwie, man bemühte irgendwelche ominösen Gründe, um Schindelmeiser in die Demission zu schicken. Und also man kriegt ja jetzt auch Michael Reschke nicht, weil man 2 Tage vorher bei Hoeneß anruft und sagt, hör mal zu, ich brauche deinen technischen Direktor, gib mir den mal. Also das, sowas bahnt sich ja an. Man muss es ja vorher persönliche Kontakte gegeben haben. Und ich bin mir sicher, dass Dietrich von Reschke total überzeugt war, was halt Reschke überhaupt, und Reschke hat ja sich nun mal einen gewissen Ruf in der Branche erarbeitet, das muss man ja auch mal sehen. Also umsonst hat er ja nicht lange in Leverkusen sehr erfolgreich gearbeitet und dann auch in München. Aber halt nicht in dieser vordersten Front. Und Öffentlichkeitsarbeit, puh, schwierig. Hat man dann ja auch auf Schalke gesehen. Hat ja auch nicht so prima funktioniert.
Na gut, ich glaube, das ist auch der Hauptpunkt, dem der Reschke auf die Füße gefallen ist. Also natürlich war die ganze Zeit sportlich auch schwierig, aber seine öffentlichen Auftritte gerade zu Beginn haben natürlich das Haus mehr oder weniger oder den Blick auf ihn gleich ganz stark verändert, weil man natürlich da doch sehr überrascht war, dass dieser doch so hochgelobte Mann, der da vom FC Bayern quasi kam, was der sich dann da teilweise für Fauxpas leistet, auch in Pressekonferenzen oder bei sonstig öffentlichen Aussagen.
Ja, Palle, das ja vorher, genau das musste er ja vorher nicht tun.
Genau.
Er hat im Stillen gearbeitet, er hat vielleicht einmal im halben Jahr eine Medienrunde gemacht für ausgewählte Journalisten, aber der stand nicht im Feuer. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Erfahrungswert. Und da hat er sich halt wiederholt verzettelt. Und wiederholt halt auch, wenn wir über die Vollidioten reden oder über die maximale Wahrheitsbeugung, was massiv oder maximal, ja, das war halt dann auch von der Tonalität her schwierig.
Aber ich glaube, um das abschließend zusammenzufassen, bei Reschke kann man dann im Gegensatz zu vielen ehemaligen Verantwortlichen oder Spielern, die dann bei ihrer nächsten Station wieder aufblühen, in ähnlicher Position kann man, glaube ich, bei Reschke dann zu dem Schluss kommen, dass diese Position halt, hat sich dann auf Schalke, wie du es gesagt hast, ja gezeigt, wahrscheinlich nicht die richtige für ihn ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil er da einfach sicher im Hintergrund manchmal besser aufgehoben gewesen wäre.
Vielleicht blüht er jetzt wieder auf, ist er jetzt in der Vermittlerbranche.
Ja, wie gesagt, kommunikativ ist er sicher. Also da würde ich mal, das würde ich ihm nicht absprechen wollen. Genau. Jetzt mal ganz harter Themen. Bruch, du hattest ja vorher auch schon angesprochen, dein Kollege vom Kicker bei dem Buch hattest du ja auch im Schluss erwähnt, dass du ja auch Experten hinzugezogen hast. Da vielleicht mal ein kurzer Einblick, in welchem Umfang das passiert ist. Also unter anderem taucht ja auch Christian Brechtl öfters mal im Werk auf, auch die Kollegen von VfB STR oder auch Ron Merz. Wie lief da die Kommunikation oder auch die Unterstützung ab bei der Entstehung?
Ja, also Christian Brechtls Blog, er verzeiht mir das Wort Blog, weil ich glaube, er mag nicht als Blogger bezeichnet werden. Christian Prechtels Beiträge lese ich persönlich schon sehr, sehr lange, weil er einen wahnsinnig unterhaltsamen Stil hat und so als, da geht's mal, Edelfan des VfB Stuttgart, der auch immer wahnsinnig gut draufhaut und der ist auch wahnsinnig gut informiert. Und ich finde gerade seine Reden bei Mitgliederversammlungen, das sind hochinteressante Zeitzeugnisse. Die haben auch bei Mitgliederversammlungen viel bewirkt. Man erinnere, ich glaube, an den Oktober 2015 oder 2016. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Es ist alles schon wieder ein paar Monate her, dass ich diesen Passus im Buch zu Papier gebracht habe. Oder man erinnere auch an die, ich glaube, es war die Dietrich-Wahl. Auch da hat er einen flammenden Beitrag erhalten. Das waren schon spannende, Zeitgeschehnisse irgendwie, die man da, finde ich, schon einarbeiten muss in so ein Buch, das möglichst den Anspruch hat, Zeitzeugnis zu sein. Und wie der Austausch da lief, ja, ich habe, und was Ron angeht, Ron Merz, ist es einfach so, er hat sich wahnsinnig intensiv mit der VfB-Satzung beschäftigt. Ich würde behaupten, wie kaum ein zweiter. Also ich habe natürlich auch noch den ein oder anderen Vereinsrechtler und Sportrechtsexperten an der Hand, wobei da das Vereinsrecht wesentlich wichtiger ist für satzungstechnische Fragen. Das sind die Experten, die übrigens nicht genannt werden sollten. Deswegen sind sie nicht namentlich erwähnt. Aber Ron hat sich halt wahnsinnig intensiv mit der Satzung beschäftigt, mit ihren Schwächen, und sie hat Schwächen. Im besten Fall sind es ja Unebenheiten, ob die jetzt bewusst da drin sind oder unbewusst, sei mal dahingestellt. Deswegen war mir Rons Expertise sehr, sehr wichtig. Und was die Jungs vom VfB STR angeht, speziell die beiden, ja, da ist natürlich auch, also auf diesen Podcast bin ich natürlich auch in der Thematik Schlitti Leaks oder aufgrund der Thematik Schlitti Leaks gestoßen, weil drei Stunden hat der damals, oder waren es mehr, weiß ich nicht, bei den beiden wirklich intensiv und lange gesprochen über diese Zeit, die halt auch viel von diesem Buch ausmacht. Und man hat da auch schon bei beiden gemerkt, also bei Sebastian und bei Ricky, dass sie da sehr viel Hintergrundwissen haben, weil sonst hätten sie ihre Fragen nicht so gestellt, wie sie sie gestellt haben. Und deswegen war es mir eben auch wichtig, ihre Meinung dazu zu hören. Und so allgemein ist es halt auch wichtig. Wir hatten es vorhin drüber, da habt ihr gefragt, ja, hast du auch AG-Offizielle jetzt nochmal extra befragt oder EV-Leute extra befragt? Also die werden ja ständig befragt. Die sind ständig irgendwie in Interviews zu hören oder im TV zu hören. Wer halt selten Gehör oder seltener Gehör findet, gut, ist jetzt durch Web 2.0 oder Web 3.0 auch nicht mehr so extrem, aber zumindest seltener so eine breite Öffentlichkeit hat, sind natürlich die Fans und die Vereinsmitglieder. Und deswegen war es mir auch wichtig oder speziell wichtig, die zu hören, weil die üblicherweise seltener zu Wort kommen. Und die ja aber zumindest ein Mitspracherecht haben oder haben sollten.
Finde ich richtig, ja, es ist ja auch eine neue Perspektive. Du hast es ja auch vorher richtig angesprochen gehabt, dass du sicher ja aus EV oder AG natürlich auch die Gefahr besteht, dass du eben ja auch vielleicht mit den Aussagen, dass die wenig verwertbar sein können, gerade in dem Kontext der jüngeren Vergangenheit, sage ich mal so, oder sich die Person vielleicht auch gar nicht äußern möchten. Da vielleicht gleich die Anschlussfrage. Das Umfeld des VfB ist ja sehr emotional oder auch sehr...
Ist es so emotional? Sagt man immer, ne? Ihr seid ein schwieriges Umfeld, ne?
Ich glaube, Jens hat gerade bewusst ein Wort gesucht, was nicht schwierig lautet.
Muss ich doch jetzt sagen, ihr seid doch das schwierige Umfeld. Ach, ich glaube, ist es denn beim VfB wirklich emotionaler als in Frankfurt oder in Köln oder in Dortmund oder ja, in Gladbach? Also das ist doch bei allen Vereinen, die eine Tradition haben in der Bundesliga, so, dass die Fans emotional sind und mitunter auch, also wenn man es jetzt als schwierig bezeichnen will, dann sagt man halt schwierig, kann es auch befruchten sagen, ne? Also viel Meinung, viel Auseinandersetzung, viel Diskussion ist ja auch eine Stärke, ne? Also aus Reibung entsteht ja oft auch Energie. Also entschuldige, aber ich habe dich in deiner Frage unterbrochen. Aber ich glaube nicht, dass die VfB-Fans emotionaler oder schwieriger sind als jetzt die Fans der anderen großen Traditionsvereine in Deutschland.
Und da würde ich dir absolut nicht widersprechen. Da würde ich sogar wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass es da sicher Clubs gibt, die ein deutlich hitzigeres Umfeld noch haben als der VfB. Also ich glaube, wenn man gerade auch so nach München, da ist es auf einem ganz anderen Niveau schaut, da geht es teilweise dann doch noch hitziger zu. Aber um an die Frage anzuknüpfen, beim VfB, wenn im EV oder in der AG, klingeln ja oft dann so die Glocken, wenn irgendwas rund um den VfB passiert. Deswegen so die Frage an dich, ob jetzt im Vorfeld der Entstehung oder auch Veröffentlichung des Buchs sind da handelnde Personen aus EV, AG, weiß nicht, ob du sagen kannst, auf dich zugekommen, haben dich da kontaktiert, was das Buch angeht?
Speziell wegen des Buches?
Richtig, ja. Nein. Das war die Frage. Weil das hört man ja dann doch auch oftmals beim VfB, sagt man so, wenn irgendwas in der Pipeline ist, quasi, dass man
dann. Um zu beeinflussen?
Um zu beeinflussen oder vielleicht auch mal nachzuhaken, was da genau geplant ist oder auf dem Weg ist.
Also speziell aus diesem Grund, nein. Ich weiß, dass das früher sicherlich der Fall war. Das war ein gewisser Kommunikationsstil, der gepflegt wurde beim VfB Stuttgart über lange Jahre. Der auch bei dem ein oder anderen Medium wahrscheinlich verfangen hat. Ich müsste tatsächlich jetzt überlegen, ob das bei mir überhaupt jemals der Fall war. Quatrex. Ja, bei Quatrex hat man, glaube ich, versucht, noch eine Fristverlängerung zu erwähnen. Also das hielt sich alles im Rahmen. Sagen wir es mal so. Also das war jetzt nie so. Man hat im Nachhinein mal, gab es mal den einen oder anderen Austausch bei bestimmten Geschichten, wo man sich dann mal ein kurzes oder langes Wortgefecht geliefert hat. Aber ja, das ist Daily Business. Ja. Aber jetzt im Vorfeld, dass man versucht hat, da zu lenken oder zu steuern oder gar zu sagen, hör mal zu, wenn das vorkommt, dann gehen wir vor Gericht oder dann sehen wir uns vor Gericht. Nein, das gab's jetzt nicht. Vielleicht kommt das noch, gucken wir mal, aber
ja. Das ist ja immer, wenn man die jüngere Vergangenheit des VfB schaut, glaube ich, durchaus eine positive Entwicklung, was den Kommunikationsstil in solche Richtungen angeht. Weil es dann natürlich in der Vergangenheit durchaus andere Herangehensweisen gab aus dem Verein heraus oder aus der AG.
Ja, genau auf den Punkt wollte ich jetzt gerade eigentlich eingehen. Du sagst selber, ja, es hat sich viel verändert. Ich glaube, bei vielen Fans ist jetzt so ein bisschen dieser Eindruck da, sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht, dass jetzt eben ein sehr großer Umbruch stattgefunden hat, gerade auch mit der vergangenen Mitgliederversammlung. Und dass jetzt ganz viel die Hoffnung da ist, dass auch so ein bisschen Ruhe einkehrt. Und ich finde, man sieht es in deinem Buch einfach nochmal sehr schön und sehr kompakt, wie viel sich geändert hat und wie viel passiert ist. Und wie groß war die Sorge bei dir, dass du jetzt dieses Buch an diesem Punkt abschließt und direkt danach wieder irgendwas passiert, was noch ein neues Kapitel wert gewesen wäre? Oder ging dir das auch so, wie jetzt gefühlt vielen auch im Umfeld, dass man so das Gefühl hat, dieser Umbruch ist jetzt so ein bisschen ja abgeschlossen oder eingeleitet und es wird jetzt ruhiger um den VfB und du machst dir da gar keine Sorgen, dass demnächst ein neues Kapitel entstehen könnte?
Naja, eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist ja fast schon ein neues Kapitel entstanden mit dem Arbeitsgerichtsprozess von Oliver Schraft und den ich tatsächlich noch unterbringen konnte, zumindest das Ergebnis dieses Prozesses. Das schriftliche oder die schriftliche Begründung, die schriftliche Urteilsbegründung, das dauert üblicherweise ein paar Wochen, es liegt mir leider noch nicht vor. Die Trennung, die dann wenige Wochen später vollzogen wurde, wie sagt man so schön, im beiderseitigen Einvernehmen oder auf Wunsch sogar, was nicht sogar auf Wunsch von, ist ja auch egal, die konnte ich tatsächlich nicht mehr einarbeiten, da war das Buch leider schon in Druck. Aber diese Thematik und jetzt dann auch die anstehenden Klagen und die anstehenden Verhandlungen in den Sachen Heim und Röttgermann, die wären ja jetzt auch schon wieder ein Kapitel wert, weil ich glaube schon, dass man da nochmal mehr Licht ins Dunkel um diese ganze Thematik, speziell was Esekon angeht, speziell aber auch was das Vorgehen innerhalb der AG angeht, dass man da schon noch mal ein bisschen mehr Licht reinbringen kann, weil es bleiben ja Fragen. Also die Mails haben sich nicht von selbst verschickt. Und es gab Leute, die wussten von Dingen. Es gab Leute, die waren im CC oder die waren zumindest laut E-Mail-Texten Auftraggeber von Datenversendungen. Ob man das dann nachweisen kann, sei mal dahingestellt. Also das fand ich schon ein wenig überraschend. Wobei man, da muss man jetzt abwarten, was bringen schriftliche Urteilsbegründungen vielleicht, was bringen die beiden Prozesse vor dem Landgericht Stuttgart, so sie denn kommen, vielleicht einigt man sich ja noch außergerichtlich davor. Das wäre ja schon nochmal ein Kapitel wert. Vielleicht gibt es schon eine zweite Auflage, keine Ahnung.
Da vielleicht anschließend, wie, du hast ja die ganze Thematik jetzt auch gerade in der jüngeren Vergangenheit seit der Eskalation um den Jahreswechsel sehr intensiv sich damit befasst. Glaubst du, dass dieser Burgfrieden, der so ein bisschen herrscht oder der jetzt nachhaltig auch mit der MV manifestiert wurde, ist der nachhaltig oder glaubst du, dass da auch die, wie du es auch in einem Kapitel dann beschreibst, die alten Seilschaften, sind die wirklich schon, haben die den Verein komplett verlassen oder glaubst du, da begehrt nochmal eine gewisse Gruppe auf in der nächsten Zeit?
Da wird wahrscheinlich der sportliche Erfolg die entscheidende Maßgabe sein. Also der Thomas Hitzlsperger und der Klaus Vogt, die können jetzt alles, aber auch wirklich alles richtig machen. Aber wenn der VfB Stuttgart absteigt, dann ist Theater. Andersrum gesagt, die können auch alles falsch machen. Aber wenn der VfB Stuttgart Fünfter wird, dann sind sie trotzdem die gefeierten Helden. Also, was ich damit sagen will, ist, man kann nichts ausschließen. In den Gremien scheint es mir jetzt so, dass die Gremien schon sehr, sehr eindeutig geprägt sind. Das muss nichts Schlechtes sein. Ich glaube, riesig kontrovers wird jetzt nicht mehr diskutiert werden dort. Das muss aber auch gar nichts Negatives heißen. Es kommt halt immer darauf an, dass alle an einem, alle an einem Strang ziehen, ist das falsche Wort, aber dass alle eine Sache im Sinn haben, und das ist das Wohl des Vereins. Und dann, wenn der eine lieber den Weg A geht und der zweite lieber den Weg B geht, dann können die sich vielleicht über Kompromisse einiger werden als Leute, die irgendwie total unterschiedlicher Meinung sind. Und zum Thema jetzt Vogt und Hitzlsperger, weil das ja trotzdem die Protagonisten dieses Machtkampfs waren. Also mir wirkt dieser Zusammenschluss jetzt wesentlich nachhaltiger als noch vor einigen Monaten. Wie dünn oder wie dick der ist, das kann ich aber nicht final beurteilen.
Ich glaube, das wird auch nur die Zeit zeigen. Es wirkt zumindest im Moment, wie du es richtig gerade gesagt hast, nachhaltiger. Aber das Gefühl hätte man wahrscheinlich auch vor der großen Eskalation teilweise bekommen können, nach außen hin. Da muss man wahrscheinlich tatsächlich abwarten. Ein anderes Thema, das ja auch noch immer so im Raum steht, ist dieser ESECON-Abschlussbericht, der ja auch in Teilen eigentlich nie veröffentlicht wurde, wie von Klaus Vogt mal zugesagt. Glaubst du, dass das nochmal Konfliktpotenzial birgt oder glaubst du da eher, dass das die Öffentlichkeit weniger tangieren wird oder weniger interessieren wird? Weil dieser Bericht, der liegt ja in irgendeiner Schublade und ist ja entgegen der Zusicherung nie öffentlich gemacht worden. Oder hängt es tatsächlich an den laufenden arbeitsrechtlichen Verfahren?
Also daran muss sich auch Klaus Vogt dann messen lassen. Dass dieser Bericht veröffentlicht wird, wenn die Verfahren abgeschlossen sind. Und daran muss ich auch ESECON messen lassen, dass dieser Bericht publiziert wird, wenn die Verfahren abgeschlossen sind. Das Problem ist nur die Verfahren. Also eines wurde jetzt schon wieder nach hinten terminiert. Es hätte jetzt im Oktober stattfinden sollen. Die Sache Röttgermann. Das wurde jetzt meines Wissens nach hinten geschoben. Die Sache Heim ist noch nicht terminiert, aber erfahrungsgemäß kann ich mir vorstellen, dass die beiden Sachen zeitnah aufeinanderfolgend verhandelt werden von der gleichen Kammer. Das wäre sicherlich nicht ganz sinnfrei. Aber mal schauen, ob die bis zum Jahresende abgeschlossen sind. Also dann sind halt wahnsinnig viele Monate ins Land gegangen. Wann war der ESECOM-Bericht fertig? Wann lag er vor? Irgendwann im Februar. Man publiziert ihn dann vielleicht im Januar, 11 Monate später. Suboptimal, wenn es nicht anders geht, okay. Aber ich glaube schon, dass man das nach wie vor anstreben sollte.
Das ist richtig. Ja, wie du eben in einem anderen Kapitel dann schreibst, wird der ESECON-Bericht wahrscheinlich taktisch clever nach einem 4:0 Heimsieg veröffentlicht und nicht nach einer 0:5 Niederlage. Die Dietrich-Wahl damals.
Ja, wobei ich, das weiß ich nicht. Aber klar, ja. Kann man nicht ausschließen. Wenn er denn publiziert wird, ich bin gespannt, vielleicht.
Wenn er publiziert wird, ja. Und wie gesagt, dann, du hast ja auch angedeutet im Buch, dass er auch im ESECON-Bericht, oder das war ja auch in der Berichterstattung damals dann ja immer wieder zu hören, dass ja auch da die Ausgliederung an sich nochmal so ein Randthema war. Sondern auch die Frage, ob da noch irgendwelche Erkenntnisse über den Datenskandal vielleicht auch hinaus unterschwellig über den Bericht noch an die Öffentlichkeit kommt, die vielleicht bisher unter verschlossener.
Also es sind ja jetzt so viele Dinge durchgestochen worden, von der einen wie von der anderen Seite, dass ich da jetzt ehrlicherweise nicht mehr an große Erkenntnisse glaube, die in diesem Bericht sind oder sein sollen. Auch was die Rechtsgutachten dann von Seitz zum Beispiel angeht, die ja die Kollegen von der Zeit sich bekommen haben, die sich erarbeitet haben. Ne? Da erwarte ich mir eigentlich keine größeren Erkenntnisse mehr, außer so dieses gesamtzusammenhängende Bild. Ich erwarte mir höchstens noch Erkenntnisse bezüglich der Arbeit und der Arbeitsweise von ESECON. Das würde mich interessieren. Aber auf den VfB und auf den Datenskandal gemünzt. Ich glaube, ich habe es im Buch auch einmal angesprochen. Also der Leute, die sagen, Thematik hätte man innerhalb kürzester Zeit aufklären können. Und das ist sicherlich nicht falsch, dass man diese Thematik innerhalb kürzester Zeit hätte aufklären können. Warum es so lange gedauert hat, darüber scheiden sich ja die Geister. Die einen sagen, es gab Blockaden. Die anderen sagen, das wurde halt bewusst so gemacht oder die Mandate waren halt viel weiter gefasst. Und ja, schwieriges Thema. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, da Licht ins Dunkel zu bringen.
Ja, das ist definitiv richtig. Vor allem wird natürlich, je mehr Zeit auch ins Land geht, wird natürlich auch, vermute ich zumindest, auch das öffentliche Interesse natürlich und damit auch der öffentliche Druck immer mehr abnehmen. Und wie du auch vorher richtig gesagt hattest, ist es beim Fußball auch immer die Komponente sportlicher Erfolg, die da natürlich viel beeinflussen kann. Sollte der sportliche Erfolg ausbleiben, werden die Nachfragen eher eingehen, wie wenn der VfB irgendwo auf Platz 4 steht in der Tabelle, dann will diese Problemstellung wahrscheinlich auch niemand mehr aufmachen.
Wahrscheinlich.
Vor allem, wenn man mit den, es ist ja auch immer die Frage, wo natürlich auch, wo sich die Geister drüber scheiden können, was du auch im Buch immer mal wieder so am Rande auch thematisierst, auch wo der Name Rahic immer wieder fällt. Was jetzt natürlich, der Name hat mit dem VfB, im VfB-Umfeld jetzt im Moment spielt kein Thema. Aber natürlich ist es auch seit der letzten Mitgliederversammlung ja schon so, dass Ämter tendenziell im Moment eher mit Personen besetzt werden, die auch Klaus Vogt nahestehen. Das könnte natürlich auch nochmal zu einem Spannungsfeld führen, sollte da, wie wir es vorher gesagt hatten, sportlicher Erfolg ausbleibt.
Ja, wobei da möchte ich auch, also weil du gerade den Namen Rahic ansprichst, da möchte ich auch nochmal einhaken. Das fand ich zum Beispiel, das war eine, finde ich, richtig, richtig üble Kampagne, die da mit Rahic gemacht wurde. Also der hat von Anfang an, übrigens genauso wie Andi Rettich, da hat keiner was angestrebt. VfB Stuttgart, weder Rahic noch Rettich. Das wurde dann, also das kommt mir jetzt gerade so ein bisschen vor, wie diese rote Sockenkampagne der CDU, die so ihre Fälle davon schwimmen sieht und dann irgendwie ständig sagt, ja, wer mit Scholz ins Bett geht, wacht am nächsten Morgen mit Kühnert und Esken und Walter Borjans auf. Also ich persönlich politisch jetzt gar nicht so schlimm fände, aber gut, das ist meine subjektive Meinung. So ging mir das so ein bisschen mit Krahitsch Rettich. Und wer wurde noch? Markus Hörwig, der langjährige Bayern-Pressesprecher, der halt FC Playfair oder Vogt mal kommunikativ ein bisschen beraten hat, was ich persönlich überhaupt nicht schlimm finde, weil der Mann kommt aus dem Facility Management. Woher soll der woher soll der Pressearbeit kennen? Also kann er nicht. Also zumindest nicht im Sportbusiness. Da wurde schon viel immer kolportiert und der Rajic und Intesa ist ja eigentlich pleite und der Rettich und das war Bullshit. Also das war wirklich Bullshit. Ja, und das, ja, so, wie gesagt, kam mir so ein bisschen vor wie jetzt die rote Sockenkampagne der CDU. Also ich möchte jetzt keinem von euch politisch irgendwie auf die Füße treten, falls ich da jetzt irgendwie was angesprochen habe. Aber alles. Also der Vergleich fiel mir eben gerade ein.
Ja, das ist, wie gesagt, da sicher recht. Also es waren teilweise sicher Angriffe aus dieser diversen Richtung, die halt auch so ein bisschen Ausdruck der Verzweiflung waren, teilweise.
Wenn man halt verzweifelt. Ja, sie waren halt auch völlig aus der Luft gegriffen. Also man hätte ja diese Person kontaktieren können. Und dann hätte man relativ schnell gemerkt, dann hätte man relativ schnell die Aussage bekommen, nee, also, ich möchte nichts werden bei diesem Verein. Also, ich strebe da nichts an. Aber dann wäre die Geschichte kaputt gewesen. Das ist halt blöd dann, ja.
Aber das ist, glaube ich, einfach auch, ich will da jetzt auch, wie gesagt, kein Generalverdacht, aber so diese alten Zeitschaften, wie man dieses geflügelte Wort, das ist halt auch ein Geist gewesen beim VfB jetzt über viele Jahre, die sich eben durch solche Methoden oder auch das Aufbauen der berühmten Drohkulissen immer wieder mal, also wer gegen die Ausgliederung ist, der ist gegen den Erfolg per se. Mir fällt da immer das Beispiel des neuen alten Wappens ein, als das wieder eingeführt werden sollte. Als damals auf der Mitgliederversammlung leidenschaftlich von Ulrich Ruf damals noch dargelegt wurde, was das doch für Kosten verursachen würde, wenn man dann eben Briefpapier neu drucken muss und die Fahrzeuge neu branden und alles. Das ist mir immer so diese Druckkulisse beim VfB, die oftmals ja aufgebaut wurde. Auch ja, also jetzt in dem Verhältnis Vogt, das ist ja auch immer wieder zum Ausdruck gekommen, quasi, dass mit Klaus Vogt sozusagen keine Gremienarbeit möglich ist. Und diese ganzen Punkte, die ja dann da auch immer wieder aufgeführt wurden. Und ich glaube, in dieses Feld passen auch diese Angriffe, die dann ja auch oft noch anonym natürlich über irgendwelche E-Mails. Das sind natürlich schon spannende Vorgänge, vor allem, wenn es überhaupt keinen Hintergrund hat, keinen stichhaltigen.
Ja. Ja, dann schließt sich der Kreis dann auch eigentlich zu dem, was wir vorhin schon hatten. Das Thema finde ich auch wieder spannend, was du vorhin erzählt hast, Benny, eben als es um Gerd Meuser ging und das Horrorszenario, wenn wir zwei Kandidaten aufstellen, dann droht der Lizenzentzug oder so. Da merkt man ja auch wieder, dass gerade das mit diesen Drohszenarien nicht erst seit der Ära Dietrich Thema war beim VfB. Das fand ich jetzt gerade irgendwie auch spannend.
Absolut. Das ist ein Stil, der gepflegt wurde und der kehrte nicht mit Wolfgang Dietrich ein. Also das finde ich, hast du absolut treffend gesagt. Der wurde vorher schon gepflegt. Und ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll.
Naja, alles gut, das wollte ich nur noch so irgendwie ergänzen. Ich hatte gerade so diesen Gedankengang, dass es dann irgendwie jetzt vielleicht das erste, also ich kenne mich zu wenig mit der VfB-Geschichte aus, wie schon gesagt, aber dass es vielleicht so das erste Mal ist, dass man gemerkt hat oder dass gemerkt wurde, dass diese Drohszenarien nicht funktioniert haben und dass dann schon fast diese ja, fast verzweifelten Kampagnen aufkamen mit, jetzt gucken wir mal, ob die Firma vielleicht insolvent ist. Naja, egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Fand ich jetzt gerade nur irgendwie so einen spannenden Gedankengang, dass es vielleicht jetzt wirklich das erste Mal dann nicht aufgegangen ist und dass man auf dieses Szenario vielleicht gar nicht vorbereitet war. Dass man mit den Drohszenarien nicht das erreicht, was man gerne erreichen möchte.
Ja, steht und fällt natürlich auch mit der Aktivität von Mitgliedern. Ne? Also die sich natürlich auch immer stärker Gehör verschaffen. Da seid ihr ja auch ein Teil dieser, sage ich jetzt mal, Szene, die bewusst die Öffentlichkeit sucht und bewusst natürlich Dinge hinterfragt irgendwo. Das ist für manche Medien auch nicht einfach. Ne, also das ist schon ein Spannungsfeld und ich glaube, so eine Thematik Mäuser, die wäre heute wahrscheinlich nicht mehr möglich. Kann ich mir schwer vorstellen. Und wir reden, wann war Mäuser? 2013? Also wir reden letztlich von 2011 war es, glaube ich. Wir reden von einem Jahrzehnt. Hat auch was mit digitalem Wandel zu tun und technischer Entwicklung. Publikationsmöglichkeiten im Netz und so weiter und so fort. Ganz spannende Entwicklung aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht auch.
Ja, die Entwicklung ist auf jeden Fall in den letzten Jahren natürlich hat sich da eine deutliche Änderung ergeben. Da muss man sich wahrscheinlich, wenn man Videoaufzeichnung von Mitgliederversammlung des VfB irgendwo abrufen könnte oder verfügbar hätte und sich die Mäuser-Ära ist wahrscheinlich so der letzte Ausläufer dieser Ära, wo das wirklich noch kaum Thema war, diese, sagen wir mal, Gegenöffentlichkeit in sozialen Medien oder über andere alternative Medien, Podcasts, Blogs. Und da hat sich natürlich schon wahnsinnig viel verändert, was dann letztlich auch ja, viele Dinge, wie du es gesagt hast, sicher so ein Kandidat Mäuser wäre heute sicher schwierig möglich oder schwierig vorstellbar. Ganz ausschließen würde ich es nie, weil ja, die Umstände sind ja dann auch manchmal ihren Teil dazu beigetragen, dass sowas überhaupt dann möglich war. Und wie knapp das dann war, hat man ja bei Mäuser oder Dietrich dann auch gesehen. Also es war ja damals auch schon eigentlich ja, fast schon abenteuerlich, wenn man sich die Zustimmungswerte für einen Einzelkandidat dann sozusagen anschaut, der kaum 50% der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen kann und dann aber auch Präsident von so einem Verein wie dem VfB werden soll.
Das ist Wahnsinn, Bayern, oder?
Ja.
Das ist ja fast schon im
Vorfeld. Ohne Gegenkandidat. Und man hat im Vorfeld die komplette Kommunikation darauf ausgerichtet, der wird. Das ist schon irre. Also will man jetzt bewusst, also zweimal auch. Also es war ja bei Mäuser nichts anderes. Mäuser hatte, glaube ich, 58, Dietrich knapp 57. Also zweimal eigentlich bewusst eine Spaltung der Mitgliederschar in Kauf genommen.
Und halt mit der Illusion, natürlich ganz stark bei Dietrich, dass er das alles wieder, dass er alle hinter sich vereinen kann quasi am Ende. Also auch eine Illusion war. Und wie gesagt, das war natürlich gerade auch in diesen Zeiten von der Grundvoraussetzung her einfach schon Wahnsinn. Wobei man natürlich auch bei beiden, das wollte ich damit vorher auch noch ausdrücken, also die Gesamtsituation natürlich auch nie ganz vergessen darf. 2011 war quasi so die erste Saison nach vielen Jahren, wo der VfB mal wirklich in Abstiegsgefahr war. Und das schlägt sich ja beim VfB immer auch dann zur Mitgliederversammlung nieder, wenn die sportliche Situation schwierig ist. Bei Dietrich war es ja ähnlich, er kam ja auch zu einem Zeitpunkt, wo die Stimmung jetzt nicht wirklich rosig war im Verein. Aber das ist natürlich.
Ja, aber ich frage mich dann auch, was mit den Hauptamtlichen ist. Also das sind doch diejenigen, die Geschicke bestimmen. Also jetzt mal wurscht, ob e.V. oder AG, damals war es ja jeweils noch e.V., aber auch im e.V. waren es ja damals Hauptamtliche. Also auch da waren es ja Vorstände, respektive Personen in Geschäftsführerrollen, in den ganzen untergliederten GmbHs, Stadionmarketing und so weiter und so fort. Das sind doch letztlich die, die für den sportlichen oder die am Erfolg oder die sich am Erfolg messen lassen müssen. Und mit Ausnahme des Managers und des Trainers sind da eigentlich selten Konsequenzen gezogen worden.
Das ist richtig,
wenn ich mir anschaue, welche finanziellen Voraussetzungen so mancher Manager beim VfB hatte, dann ja gut, muss man sich nicht wundern über die Kaderzusammenstellung. Ja, weil die waren suboptimal. Und es gibt eben auch andere Führungspositionen in einem Verein, die sind dafür da, das Geld heranzuschaffen durch gutes Marketing, durch gutes Finanzmanagement. Ja, das so funktioniert hat, ist einmal dahingestellt.
Nee, da kann man einfach zu dem Schluss kommen, wie du es auch in deinem Buch schön dargestellt hast, da hat man sich eben sukzessive quasi nach der Meisterschaft, wenn man es ganz groß anlegt, eben quasi Jahr um Jahr, dann hat man sich da immer wieder weiter hinein manövriert in so eine Spirale, wo man sich nicht wirklich verbessern konnte, sondern eben immer wieder verschlechtern. Das ist ja der oft gewählte Vergleich ja dann auch seit 2011, wenn man sich da mit Borussia Mönchengladbach ja immer wieder, wenn man die Entwicklung parallel betrachtet, dann ist beim VfB eben extrem viel schiefgelaufen.
Ja, man könnte es ja jetzt neu mit Eintracht Frankfurt irgendwie so zumindest in Einklang stellen. Auch da hast du ja ähnliche Voraussetzungen. Und das ist ja nochmal ein spannendes Beispiel, weil Frankfurt, ich glaube, das hat Thomas Hitzlsperger sogar selbst mal gesagt, oder ich glaube, er hat nicht expresses Verbes Eintracht Frankfurt genannt, aber Frankfurt ist tatsächlich auch so ein Beispiel, wo sich dieses Miteinander zwischen AG und EV, Frankfurt hat ja tatsächlich auch eine AG, bei Gladbach ist es eine GmbH, oder GmbH und Co. KG, weiß ich jetzt nicht, tausendprozentig, nagelt mich nicht fest. Bei Frankfurt weiß ich sicher, da ist es eine AG. Und auch da musste sich dieses Verhältnis zwischen AG und EV erstmal einrütteln. Und da sind die Strukturen aber jetzt sauberer getrennt. Ich frage mich dann immer, das fand ich auch teilweise komisch, oder was heißt, komisch im Sinne von wirklich irgendwie lustig, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Weil der EV-Repräsentant Vogt, also der Präsident, jetzt im Frühjahr 2021 in diesem Machtkampf, der griff ja, der musste ja letzten Endes auf die Kommunikationsstrukturen der AG zurückgreifen. Also die Pressesprecher sind ja, oder die Medienmitarbeiter sind ja meines Wissens alle in der AG angestellt. Wie soll das denn funktionieren? Das war ja so absurd, dass die armen Kollegen aus der Pressestelle, die mussten ja innerhalb von 2 Stunden teilweise völlig konträr lautende Statements rausgeben, als dann plötzlich Geiser und Mutschler irgendwas rausgehauen haben, dann Vogt wieder gekontert, nein, Mitgliederversammlung wird da und da einberufen und dann gab es wieder was, dann haben wieder Geiser, Mutschler, dann wieder Vogt, also ne, und das meine ich mit so einem Verhältnis zwischen AG und EV, das ich erstmal eindrücken muss. Also in Frankfurt gibt es eine Pressesprecherin für den EV. Und natürlich ist die AG-Pressestelle weitaus besser aufgestellt in der Tiefe, in der Breite, weil sie halt den Profifußball macht und weil naturgemäß im EV nicht so viele Anfragen kommen. Aber es gibt zumindest eine Pressesprecherin, die sich um die Medienbelange kümmert im EV. Ja, und wie das jetzt beim VfB dann früher ausgesehen hat, weiß ich nicht ganz genau, aber ich fand es manchmal schon komisch, weil das ist so, du schickst ja dann deine Anfragen auch immer an die gleichen Leute und du weißt ja genau, dass die eigentlich in der AG arbeiten.
Ja, das ist völlig richtig. Ich glaube, das war ja auch berechtigterweise Thema im Wahlkampf jetzt vor der Mitgliederversammlung im Sommer. Hatten ja auch beide Kandidaten auf ihrer Agenda eben dieses Verhältnis so ein Stück weit zu korrigieren oder gerade zu rücken. Weil es natürlich auch durch die Dietrich-Ära begründet war, dass er da so die Trennung ja, die war ja eher weniger vorhanden teilweise, auch was sein eigenes Handeln anging. Und ich glaube, das war berechtigterweise von beiden Kandidaten ja großes Thema im Wahlkampf, dass da eben gerade der EV mit dem Wort Professionalisierung ja versehen wurde, dass da eben entsprechende Strukturen auch geschaffen werden müssen. Weil der EV ja auch keine hauptamtlichen Beschäftigten oder Mitarbeiter hatte lange Zeit.
Ja, ich wollte es gerade sagen, es muss ja erstmal eine Personalisierung stattfinden. Also, ja, dass da erstmal Personen reinkommen. Sind ja, erste, überschaubar viele.
Ja, als Vereinsmanagerin ja der erste Schritt quasi, aber wenn man sich das überlegt, ist es ja schon verrückt, dass auch so ein großer eingetragener Verein quasi ohne eigene Mitarbeiter agiert und eben dann auf die Ressourcen der AG zurückgreifen muss in vielen Dingen und da relativ abenteuerliche vertragliche Verhältnisse bestehen, wenn man gerade so die Mitnutzung der Webservices zum Beispiel sich anguckt, da sind ja Summen auch im Spiel, die dann ja, natürlich auch dafür sorgen, dass das Budget im e.V. relativ gering ausfällt.
Ja.
Wenn ich als e.V. eben an die AG Beträge bezahlen muss, damit ich die Homepage mitnutzen darf, um dort zum Beispiel meine Pressemitteilung dann zu veröffentlichen. Das, wie gesagt, das hat es ja gerade beschrieben. Das war natürlich in der einen Situation, gerade wo es um die Mitgliederversammlung im März die potenzielle ging, war das natürlich schon sehr kurios, dass dann quasi die gegenteiligen Pressemitteilungen hintereinander veröffentlicht wurden.
Ja, das war, wie gesagt, ich fand es fast schon witzig. Also tragikomisch, sagt man.
Ja. Aber das Fußballgeschäft wird uns weiter beschäftigen, bleibt spannend und entwickelt sich immer weiter. Deswegen, bevor wir zum Schluss kommen, also die grundsätzliche Frage, kurzer Ausblick in die Zukunft. Du hast ja jetzt die Jahre bis zum Sommer 2021 in dem Buch abgebildet. Hast du denn grundsätzlich im Kopf, dass diese Geschichte, dass du immer weiter spinnst und Fortsetzung erscheinen soll, oder ist das im Moment noch kein Gedanke im Kopf?
Ganz schwierige Frage. Das hängt natürlich jetzt tatsächlich auch von der Entwicklung beim VfB Stuttgart ab. Ne? Also wenn jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und der VfB tatsächlich in die Top 6 des deutschen Fußballs einkehrt, dann ist das natürlich eine tolle Geschichte. Aber dann bin ich, glaube ich, der falsche Mensch, um sie aufzuschreiben. Weil dann muss man, glaube ich, auch nicht so in die Recherche reingehen und vielleicht auch nicht die ein oder andere Geschichte nochmal ausgraben. Und das macht mir dann ehrlich gesagt weniger Spaß. Also soll jetzt nicht so klingen, als würde ich nur gerne über Negatives schreiben. Aber so, ich schreibe halt lieber Geschichten, an denen sich die Leute reiben. Und ich recherchiere eigentlich lieber Sachen, die suboptimal laufen. Ich glaube, wenn ich nochmal ein Buch schreibe, was ich mir durchaus vorstellen kann, dann wird sich das sehr stark mit der Spielervermittlerszene beschäftigen. Weil ich da jetzt in den letzten Monaten auch sehr, sehr viel parallel recherchiert habe. Aber das ist jetzt alles noch Zukunftsmusik.
Dann würde ich fast sagen, müssen wir fast hoffen, dass es im VfB-Kosmos keine Fortsetzung, zumindest mal in den nächsten Jahren, geben muss.
Aus eurer Sicht nachvollziehbar,
ja. Von deiner Seite. Aber die Hoffnung ist natürlich ganz egoistisch in dem Moment.
Ja.
Aber das andere Thema, da bist du ja auch immer wieder mal in letzter Zeit, du hast ja gesagt, sehr intensiv dran. Und ich glaube, da ist auch einiges aufzudecken und gerade so die Verflechtung, die da gerade immer mehr zutage treten, auch sehr interessant. Gerade auch so um den Nachbar des VfB, wenn man die Autobahn weiterfährt.
Ja, das ist in der Tat sehr spannend.
Da freuen wir uns, oder ja, da würde ich mich dann persönlich auch sehr für interessieren, wenn da in die Richtung weiteres zu erwarten wäre, weil das tatsächlich ja sehr, sehr dubios, sich da sehr dubiose Verflechtung gerade
ja
zutage treten sozusagen. Dann zum Abschluss natürlich erstmal noch vielen Dank, dass du heute hier dabei warst. Wir möchten an der Stelle natürlich auch nochmal auf das Buch hinweisen, über das wir jetzt die letzten Minuten doch länger als geplant. Also immer die Befürchtung, dass man gar nicht so viele Themen findet, aber die Befürchtung, die beweist sich ja meistens, ist meistens das Gegenteil. Möchten wir natürlich nochmal hinweisen auf das Buch, das du jetzt in den nächsten Tagen dann in den Buchhandel kommen wird und auch online natürlich verfügbar sein wird. Kapital oder Kurve, der VfB Stuttgart am Scheideweg, erscheint im Werkstattverlag. Wir werden es natürlich auch unter dieser Folge verlinken, damit ihr das sofort finden könnt.
Ja, ein sehr, sehr, sehr lesenswertes Buch. Mein Gott, ein sehr lesenswertes und sehr gut geschriebenes Buch, möchte ich jetzt auch am Ende nochmal sagen. Also wer sich für den
Danke, das
VfB,
freut mich.
wer sich für den VfB interessiert oder vielleicht auch gerade so wie ich noch gar nicht so den Überblick hat, was da eigentlich alles passiert ist, aber auch wer es nochmal Revue passieren lassen will. Das hat, also mir persönlich hat es großen Spaß, also ja, so viel Spaß, wie sich eben der Niedergang des VfB machen kann, aber es war sehr, sehr spannend zu lesen. So.
Genau, ich hatte es ja vorher auch schon mal angesprochen. Wie gesagt, sehr, sehr gelungene Aufbereitung dieser ganzen Zeit. Und ich weiß nicht, ob mir Hörer haben, die mit dem VfB nichts am Hut haben, aber sicher auch für Personen interessant, die im VfB vielleicht nicht den großen Einblick haben. Da ergeben sich dann sicher auch noch einige spannende Wendungen. Wenn ich mich mit dem Thema noch nicht so befasst habe, ist es vielleicht sogar inhaltlich noch überraschender, was beim VfB so alles in den letzten Jahren passiert ist.
Ja, das wäre dann mein Papa, der das jetzt bestimmt gerade hört und das bestimmt tatsächlich sehr spannend findet und mich vermutlich nach dem Hören dieser Folge nach dem Buch fragen wird. Also Grüße an der Stelle.
Da bin ich dann wahrscheinlich mit meiner Anmerkung gerade nicht auf Gegenliebe gestoßen.
Er wird es dir nachsehen.
Ich hoffe es doch. Genau, dann zum Abschluss. Unser Podcast natürlich wie immer zu finden bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, auf YouTube, bei meinsportpodcast.de und wo man sonst überall Podcasts finden kann. Im Web sind wir natürlich auch zu finden, bei Facebook, Twitter, Instagram. Dort gerne auch Feedback zu dieser Folge dalassen. Teilt den Podcast gerne, empfehlt ihn weiter. Bewertet ihn, wenn ihr auf einer der Portale unterwegs seid, wo es möglich ist, zum Beispiel bei Apple Podcast. Und dann, Benni, dir nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst heute in dieser Folge nach unserer Auszeit während der Sommerpause. Und auch Sarah, dir vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
Ja, und dir natürlich sowieso.
Und dann wünsche ich allen, die das jetzt gerade hören, wo auch immer ihr seid, gute Zeit, schöne Tage, bleibt gesund. Und dann hören wir uns demnächst beim Brustring-Talk wieder.
Vielen Dank euch auch.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Zum Abschluss noch ein kurzer Hinweis.
Im Oktober, am 13. Oktober, wird es eine Veranstaltung, eine Podiumsdiskussion in der Schwemme geben. Mit einem Fanvertreter, mit mir, mit dem Christian Müller, der war früher mal Finanzchef der DFL, ist jetzt Sportdozent an der SPOHO Köln, glaube ich. Genau, Bernd Sauter wird die Veranstaltung sozusagen moderieren, der euch ja bestimmt auch bekannt ist.